Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Was ist das eigentlich, ein Glaubensbekenntnis? In dem Wort Glaube steckt erstmal für mich drin, es ist ein Vertrauensbekenntnis, also Glaube gleich Vertrauen. Also ich teile eine grundlegende Lebensüberzeugung mit. Das ist etwas anderes, als wenn wir über wissenschaftliche Fakten sprechen. Also wenn ich sage, gefrorenes Wasser, Eis, ist leichter als flüssiges Wasser, dann reden wir über Fakten. Wenn ich sage, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, dann rede ich auf einer anderen Ebene. Ja, dann teile ich eine tiefe Lebensüberzeugung mit. Man sagt, ja, das kannst du ja alles wissenschaftlich nicht beweisen und so. Nee, stimmt. Aber Überzeugungen sind für mein Leben oft viel prägender und wichtiger und entscheidender als das ganze Wissen, das ich angehäuft habe. Insofern sind solche Glaubensbekenntnisse viel weitreichender und wichtiger. Jede Religion und auch nicht religiöse Gruppen haben so ihre Glaubensbekenntnisse. Oft sind die sehr kurz. Damit haben wir es Christen nicht so mit kurz. Aber wenn man mal sich das Glaubensbekenntnis des Judentums anguckt oder auch des Islams, die sind sehr prägnant. Also das jüdische Glaubensbekenntnis ist ein Satz. Ich mache es mal auf Hebräisch, weil das klingt schon einfach wunderbar. Das ist wie Musik. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, schön. Also ich finde, allein der Klang ist großartig. Aber es hat natürlich auch eine Bedeutung und die ist auch wichtig. Höre Israel, der Herr, dein Gott, damit ist der gemeint, der von Abraham, Isaak und Jakob und der sich Mose im brennenden Dornbusch gezeigt hat. Der Herr, dein Gott, ist ein einziger Gott. Und du sollst, oder ist der einzige Gott, und du sollst den Herrn, deinen Gott, allein ihn anbeten. Damit ist alles gesagt, fast alles gesagt. Das Grundlegende zumindest. Im Islam, Gott ist groß und Mohammed ist sein Prophet. Punkt. Und jetzt kommen wir Christen um die Ecke und haben so ein Riesending, das man lange auswendig lernen muss. Es gibt aber auch kurze Glaubensbekenntnisse, die gar nicht aus dem religiösen Bereich kommen, die aber auch tiefe Überzeugungen mitteilen, die, glaube ich, viel zu selten hinterfragt werden. Die Kräfte des Marktes sorgen für einen gerechten Ausgleich. Das ist so ein Glaubenssatz. Eine feste Überzeugung hat sich tief in unser Leben eingefressen, wird viel zu selten hinterfragt. Wirtschaftswachstum ist die Grundlage unseres Wohlstands. Das muss man mal massiv hinterfragen, ob man das als Glaubenssatz so stehen lassen kann. Es wird oft so getan, als wäre das eine objektive Wahrheit, aber man muss mal sagen, nee, es ist ein Glaubenssatz. Und ob der immer so stimmt, sei mal dahingestellt. Auch wir Christen haben kurze Glaubensbekenntnisse, die eigentlich viel älter sind als das, was wir im Gottesdienst sprechen. Ich glaube, eines der ältesten christlichen Glaubensbekenntnisse, wunderbar, klar, knapp, prägnant, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Im Ostergottesdienst sprechen wir das und ich glaube, es ist mit eines der ältesten christlichen Bekenntnisse. Auch manche Gebete sind wie ein Glaubensbekenntnis, weil sie eine tiefe innere Überzeugung mitteilen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Punkt. Das ist meine Überzeugung, das ist mein Glaube. Das, was wir unser Glaubensbekenntnis sprechen, läuft aber auf einer anderen Ebene. Das ist mehr so ein, heute würden wir sagen, ein EKD-Text oder eine EKD-Denkschrift oder so ein Synodenpapier. Also das ist nicht knapp und prägnant ein Satz, der es auf den Punkt bringt, sondern das ist das Ergebnis eines langen Ringens und einer Auseinandersetzung, eines Diskussionsprozesses. Und wir wissen aus heutigen EKD-Positionspapieren, die liest kein Mensch, weil die langweilig sind. Ist so. Weil die so ab und rund geschliffen sind und weil jeder da seine Meinung zu beitragen durfte, bis am Ende irgendwie nicht mehr so ganz klar ist, was meinen Sie denn jetzt nun? Und ein bisschen ist unser Glaubensbekenntnis, ich will nicht sagen, dass es langweilig und rund geschliffen ist, aber es ist auch das Ergebnis eines langen Diskussionsprozesses, den man so 300-400 Jahre nach Jesu Sterben und Auferstehen geführt hat. Nämlich, was gilt denn bei uns Christen eigentlich? Das war so ein wilder Haufen und jeder sagt, die einen sagten, ja, wir glauben das so, wie Markus das überliefert hat. Nämlich, dass Jesus gar nicht von Anfang an Gottes Sohn war, sondern erst mit der Taufe, also mit ungefähr 30 Jahren, den Geist Gottes bekommen hat. Und Gott ihn da quasi als seinen Sohn adoptiert hat. Die anderen haben gesagt, Häresie, unglaublich, so kann man das nicht sagen. Es ist wie bei Johannes im Evangelium, dass Jesus schon von Anfang an der Zeit, schon vor der Schöpfung bei Gott war und schon bei der Schöpfung der Welt mitgewirkt hat und dann quasi erst menschliche Gestalt angenommen hat. Ja, ach du dickes Ding, wie soll man das nun vermitteln miteinander? Und da haben die gerungen und gestritten und das Ergebnis, ein Ergebnis, ist unser Glaubensbekenntnis. Und danach, als das dann verbindlich festgelegt war, waren manche plötzlich keine Christen mehr. Oder wurde gesagt, zumindest von der Mehrheit, ihr seid jetzt keine mehr. Also, es geht immer um Abgrenzung nach innen und nach außen, um zu sagen, was gilt bei uns und was gilt nicht. Was geht nicht. Klarheit schaffen. Gebraucht wurde dieses Glaubensbekenntnis im Grunde, wenn ein Täufling sich nach am Ende seiner Vorbereitungszeit auf die Taufe vor die Gemeinde hingestellt hat und gesagt hat, das ist jetzt meine Überzeugung. Das hat man nicht mit eigenen Worten gemacht, sondern da hat man dieses Glaubensbekenntnis als eine Art Taufbekenntnis gesprochen. Das ist so, wie wenn wir heute von unseren Konfirmanden sagen, vor der Konfirmation sprechen wir jetzt nochmal mit euch, ihr mit uns, dieses Glaubensbekenntnis. Wir versichern uns unserer gemeinsamen Grundlage. Damit ist dann klar, jetzt kannst du zu uns dazugehören, wenn das deine Überzeugung ist, die du mit uns teilst. Ich würde gerne mal ein Experiment heute im Gottesdienst mit Ihnen und mit euch machen. Nämlich aus der Idee heraus, wie sprechen wir dieses Glaubensbekenntnis eigentlich? Normalerweise. Also, wir stehen dazu auf, falten die Hände, senken die Stimme in eine gewisse Innerlichkeit und fangen an zu sprechen. Blick nach unten. Eigentlich ist das eine Gebetshaltung, wie wir sie vom Vaterunser kennen. Aber das Glaubensbekenntnis ist kein Gebet. Da rede ich ja nicht mit Gott, der weiß sowieso, was ich glaube, das muss ich dem nicht erzählen. Das Glaubensbekenntnis ist ja gedacht, um mich vor eine Gemeinde zu stellen, also vor andere Menschen und gemeinsam die Grundlagen auszuhandeln, zu sagen, ja, da stehe ich dazu. Also, ich schlage mal vor, dass wir uns heute zum Glaubensbekenntnis hinstellen. Ja, ist richtig, ich bekenne etwas, dazu stelle ich mich hin, gerader Rücken. Und dass wir dann mal versuchen, uns zueinander zu drehen, in Grüppchen, und uns das gegenseitig zusprechen, uns dabei mal angucken. Hui, braucht das Mut, jemandem dabei in die Augen zu schauen, wenn ich sage, ich glaube an Gott, den Vater? Oder werde ich da ganz unsicher? Und wie ist denn das eigentlich? Also, wir probieren das nachher einfach mal aus, uns das gegenseitig zuzusprechen. Mal gucken, was passiert. Genug der Vorrede. Ich möchte heute im zweiten Teil der Predigt auf den ersten Teil des Glaubensbekenntnisses eingehen. Wie immer bei uns Christen sind es drei Teile, ja? Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich glaube an Gott den Vater, ich glaube an Jesus Christus und ich glaube an den Heiligen Geist. Vater, Sohn, Geist. Heute soll es um den ersten Teil gehen. Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Punkt. Der kürzeste Teil. Ich drehe die Reihenfolge mal etwas um und fange mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde an. Ich glaube, darüber besteht noch einigermaßen Konsens unter uns Christen, dass wir sagen, alles Leben, unabhängig von Evolutionstheorien und wie dieser ganze Kosmos und die ganzen Galaxien entstanden sind, alles Leben besteht, weil dahinter ein göttlicher Wille steckt. Eine schöpferische Kraft, die gesagt hat, so soll es sein. Und das umfasst für mich die sichtbare und auch die unsichtbare Welt. Also alles, was wir anfassen können, was wir hören können, was wir riechen, was wir schmecken, gibt es, weil Gott es will. Aber auch alles andere auch. Also alle Gefühle, alle Beziehungen, die wir mit Gott und untereinander teilen und die so große Bedeutung für unser Leben haben, auch die gehen aus Gott hervor. Alle? Wirklich alle? Aber was ist denn mit den Dingen, den Gefühlen, den Taten, die so gar nicht Gottes Willen zu entsprechen scheinen? Das kann doch nicht sein. Also, ja, ich glaube tatsächlich, im Ursprung ist alles mal aus Gott hervorgegangen. Ich sage nicht, dass damit alles so, wie es jetzt ist, Gottes Willen entspricht, aber es ist alles mal aus ihm hervorgegangen. Ein Beispiel. Nein, der Hass ist nicht göttlich. Aber er entspringt der Liebe. Er verdreht sie in ihr Gegenteil. Ja, das ist in dieser Welt möglich. Aber er entspringt ihr doch. Und somit hat er einen göttlichen Ursprung, ohne selber noch göttlich zu sein. Wer hasst, bin ich überzeugt, der hat vorher geliebt und war dadurch mal mit Gottes Geist und seinen Kräften in Kontakt. Alles ist aus seinem Ursprung mal hervorgegangen. Schöpfer Gott, Lebensspender, bis auf den heutigen Tag. Jetzt habe ich gesagt Lebensspender, ich möchte eigentlich sagen Lebensspenderin. Denn das sind für mich weibliche Attribute Gottes. Wir fangen an mit, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer. Und damit hat man sofort irgendwie Gott als männlich konnotiert. Aber wir wissen natürlich, dass das Unsinn ist. Also Gott ist nicht männlich, Gott ist auch nicht weiblich. Gott ist jenseits davon, aber wenn wir in Bildern von ihm sprechen, und anders können wir es ja nicht, dann ist er eben weiblich und männlich. Und ich finde, in der Schöpferkraft, in seinem Schöpferwesen, steckt ganz viel Weibliches, was für mich weiblich konnotiert ist. Vom Ende dieses Satzes, Schöpfer des Himmels und der Erden, zum Anfang. ich glaube an Gott, den Vater. Das ist natürlich schon mal eine steile These, Gott gleich sozusagen in einen familiären Kontext zu stellen, einen ganz dichten Beziehungskontext. Ja? Ich sage, ich glaube an eine Macht jenseits von allem und so, sondern an einen Vater, das ist sehr konkret. Was ist Aufgabe eines Vaters zu Jesu Zeiten? Also es ist ja ein anderes Vaterbild, als wir das heute haben, wo die Väter einerseits berufstätig sind, aber andererseits auch Fläschchen machen und Windeln wechseln. Das war zur Zeit Jesu, glaube ich, nicht im Blick und auch als der Zeit, als dieses Glaubensbekenntnis formuliert wurde. Sondern da waren eher die altorientalischen Patriarchen im Blick. Aber was ist dennoch positive Aufgabe eines Vaters? Für mich in aller schematischen Holzschnittartigkeit bedeutet das für mich, Gott schützt das Leben. Er hat es geschaffen und er schützt es auch. Und er schenkt dem Leben uns die Freiheit. Erstaunlich, Frauen, wenn sie heiraten, Bräute, lassen sich von ihren Vätern zum Altar führen, nicht von ihren Müttern. Kann man mal drüber nachdenken, warum das eigentlich so ist. Ich glaube, der ein Grund ist, der Vater sagt, nur komm, raus aus dem Nest, geh deinen eigenen Weg. Mutter würde vielleicht sagen, ach, willst du nicht vielleicht doch noch ein bisschen bleiben? Das ist ja karikaturenhaft, Entschuldigung. Ja? Aber ich glaube, dass sozusagen diese Erwartung, diese Grundrolle vielleicht so ein bisschen ist, ja, Gott, Vater, väterliche Seite, das Bewahrende, das Schöpferische, das Schützende und das Freiheitsschenkende in einer Person. Und nun zum Mittelteil, der Allmächtige. Ach du dickes Ding, der erste große Stolperstein im Glaubensbekenntnis. An sehr prominenter Stelle. Wie ist das mit einem Gott, der liebt und gleichzeitig allmächtig ist? Schwierig in unserer Welt, die so ist, wie sie ist, sich das vorzustellen. Beides passt nicht gut zusammen. Wenig überraschend habe ich nicht die Lösung parat, um diese Frage nach dem Leid in der Welt und der Allmacht und der Liebe Gottes ein für alle Mal zu erklären. Kann ich nicht. Aber ich habe meine Antwort auf die Frage gefunden und ich finde sie, nein, vorher noch was anderes. Ich sage erstmal, wo ich sie nicht mehr finde. Vor ein paar Jahren saß ich bei einem Kollegen und seiner dreijährigen Tochter, damals dreijährigen Tochter, beim Frühstück. Und natürlich, wie das ist, wir singen ein Lied. Und das ging so, also der Refrain. Gott ist stark, Gott ist stark, Gott ist stärker noch als Superman. Und dazu die Bewegung bei der Dreijährigen. Ich saß da und dachte, schön, ich kannte das Lied nicht. Das ist für eine Dreijährige ganz wunderbar, sich Gott so vorzustellen. Und ich fühlte mich erinnert an die ganzen Superheldengeschichten, die ich so kenne aus Comics oder aus Filmen, wo jeder so seine ganz besondere Spezialkraft hat. Und dann kommt natürlich irgendein Bösewicht daher. Und dann muss einer oder mehrere Superhelden müssen dann zeigen, wer ist denn jetzt am Ende stärker. Und die Geschichten laufen nach einem ähnlichen Muster. Natürlich gibt es einen heftigen Kampf. Und es sieht eine ganze Zeit lang so aus, als könnten die Bösen dieses Mal gewinnen, weil sie besonders listig sind, weil sie dieses Mal besonders stark oder besonders viele sind, was für ein Drama, sich vorzustellen, dass die Superhelden verlieren. Die Welt würde in den Abgrund stürzen. Und dann in dem Moment, als die Sache im Grunde verloren ist, atmet der oder die schon am Boden liegenden Superhelden noch ein letztes Mal durch, holen zu einem letzten verzweifelten Schlag aus und geschafft. Die Welt gerade noch mal soeben gerettet. Und jetzt Gott als Superheld aller Superhelden. Tolle Vorstellung, ne? Also noch mehr als Superman. Eine Überbietung an Superheldenkräften und ist ja klar, wer am Ende gewinnt. Gott ist ja schließlich allmächtig. Eine kindliche Vorstellung von Allmacht. Eine andere kindliche Vorstellung von der Allmacht Gottes. Gott wie eine gute Fee, die mir drei Wünsche erfüllt. Ein Pony, dass Mama wieder gesund wird und dass Papa sie wieder lieb hat. Die Wünsche sind mehr als berechtigt, aber leider zückt Gott keinen Zauberstab und streut keinen Feenstaub und macht Bing, Bing, Bing und alles ist gut. Das sind kindliche Vorstellungen von der Allmacht Gottes. Und die Art, wie ich davon erzähle, lässt vielleicht schnell vergessen, dass diese Vorstellungen auch in mir noch lebendig sind, obwohl ich erwachsen bin. Und dass ich mir manchmal wünschte, es wäre so einfach. Und dass ich wahrscheinlich, egal wie erwachsen, ich werde davon auch nicht loskomme. Von diesen Vorstellungen und von diesen Wünschen und dieser Sehnsucht. Aber es ist noch eine andere Vorstellung von Gottes Allmacht hinzugetreten und die ist mir mindestens ebenso wichtig. Die erwächst aus der einfachen Erkenntnis, dass Gott mir die bitteren Momente im Leben nicht erspart. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen und dass dein Fuß nicht an einen Stein stößt, Psalm 91. Nee, mein Fuß stößt dauernd an einen Stein und das tut auch richtig weh. Und da falle ich auch tatsächlich mal hin. In unserer Taufliturgie heißt es beim Taufsegen: Gott bewahre dich vor allem Bösen. Sag ich nicht mehr. Schon seit Jahren nicht mehr. Ich sage unseren Täuflingen zu: Gott bewahre dich in allem Bösen. Gott zaubert das Schwere aus unserem Leben und das Böse, also das, was uns zu Fall bringt und das, was weh tut, zaubert er nicht weg und er räumt es nicht aus dem Weg. Aber er macht etwas anderes. Er geht mit. Die Erfahrung, wenn ich im Leben ins Strauchele komme, ist ja immer zweierlei. Einmal tut das Straucheln weh, also das, worüber ich stolpere. Ein Streit, ein Mensch, den ich verletzt habe, ein Mensch, den ich verliere. Eine Situation, die ich nicht verstehe, wo ich unter Druck gerate. Das ist das eine, was wehtut. Das andere, was wehtut, ist, dass ich in dem Moment den Eindruck habe, es versteht mich keiner. Freunde wenden sich möglicherweise ab. Ich muss da alleine durch. Da ist niemand mehr an meiner Seite, der mich jetzt mal in den Arm nimmt. Das tut oft noch viel mehr weh. Weil nämlich andere Menschen sagen, ich habe keine Kraft, mit dir da durchzugehen. Ich habe auch keine Lust, deine Geschichte zum so und so vielten Mal zu. Immer ist das bei dir und so und nee, ich nicht mehr. Und dann ist man alleine da. Und dann zu vertrauen und zu erfahren, das ist Gottes Kraft, da mitzugehen, zuzuhören. bei mir zu bleiben. Seine Kraft erschöpft sich nicht. Meine Kraft erschöpft sich an einem Krankenbett oder in einem Konflikt. Meine Kraft ist irgendwann erschöpft. Gottes Kraft erschöpft sich nicht. Das ist für mich Allmacht. Seine Liebe hat keine Grenzen. Die Liebe hört niemals auf. Meine hat Grenzen. Ist so. Und jede menschliche Liebe hat ihre Grenzen. Ist so. Seine nicht. Er bleibt mit ihr an meiner Seite. Mein Leben hat Grenzen. Sein Leben nicht. Er trägt mich weiter. Bleibt bei mir, selbst in der letzten Stunde. Das ist das, wie ich Gottes Allmacht auch kennengelernt habe. Und deswegen vertraue ich darauf, dass das, was von Karfreitag und von Ostern erzählt wird, tatsächlich wahr ist. Darin liegt echte Allmacht. Auch im Tod und in all dem, was in diesem Leben schon stirbt, bei uns zu bleiben, mit uns da durchzugehen, uns durchzutragen, damit am Ende immer mal wieder ein kleines und ganz am Ende ein großes Ostern werden kann. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Amen.